Ja, sehr gut. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein AMR-Extra, ein ungewöhnlicher Anlass. Es geht diesmal nicht um eine Katastrophe im Ausland, sondern es geht um ein Ereignis im Inland. Und zwar, gestern wurde auf vielen Nachrichtenseiten in Deutschland eine Todesmeldung veröffentlicht. Und zwar, Rosa von Braunheim ist gestorben. Daneben war ein Bild eines Mannes. Und ich bin fest davon überzeugt, dass sehr, sehr viele Menschen, jüngere Menschen, überrascht waren von diesen Namen und diesem Bild und nicht wissen, wer Rosa von Braunheim ist. Und jetzt sitzt mir gegenüber unser Herstellungsleiter Martin Kruppe. Ist Herstellungsleiter, ich stelle dich immer so vor, ist das richtig?
Ja.
Gut. Und Martin Kruppe hat ungefähr 1000 Jahre für Rosa von Braunheim gearbeitet.
22 Jahre habe ich für Rosa gearbeitet. Von 1996 bis 2018.
Und jetzt will man natürlich als allererstes wissen, warum ist da ein Männerbild und dann aber ein Frauenname mit einem Adelstitel daneben? Also wieso heißt diese Person Rosa von Braunheim?
Rosa von Braunheim heißt Rosa wegen des Rosa Winkels. Deswegen hat sich Rosa Rosa von Braunheim genannt.
Rosa Winkel, für die, die es nicht wissen, das ist im Nationalsozialismus das Erkennungszeichen gewesen in Konzentrationslagern für Homosexuelle. Das war eins der Dreiecke und dann wurde das meistens kombiniert noch mit einer anderen Farbe, wenn man zum Beispiel homosexuell und politisch verfolgt war, war es rosa und eine andere Farbe. Es wurde kombiniert und deswegen rosa. Warum ist dieser Mann so wichtig? Warum gab es gestern diese Meldung zu seinem Tod und warum hat es viele Menschen in Deutschland bewegt?
Rosa war in erster Linie nicht nur Regisseur, sondern auch ein schwuler Mann, der sein Schwulsein vor sich hergetragen hat, sich dafür eingesetzt hat, dass Schwulsein nichts Besonderes ist, sondern Schwulsein Teil unserer Gesellschaft ist und hat in seinem schwulen Aktivismus eine ganze Menge in Deutschland bewegt, ist Mitbegründer der Berliner AIDS-Hilfe gewesen, hat den ersten schwulen Fernsehsender in Deutschland gegründet, hat sehr lange dafür gearbeitet, hat ganz, ganz viele Filme zum Thema Homosexualität, zum Thema Benachteiligung von Schwulen gemacht. Nicht nur, Rosa hat nicht nur schwule Themen bearbeitet, aber die lagen ihm am meisten am Herzen.
Weißt du, wie Rosa die Entwicklung in den letzten Jahren wahrgenommen hat und wie, also ich meine, er war ja aktiv bis zum Schluss. Er hat jetzt, glaube ich, es läuft auch noch ein Stück im DT und hat inszeniert Theaterstücke. Wie hat er diese Umkehrung, also all das, was er erkämpft hat, dass sich das wieder rückentwickelt, dass es gefährlicher wird, dass Gewalt gegenüber homosexuellen, queeren Menschen wieder ansteigt? Die Frage kann ich dir natürlich genauso stellen. Aber wie hat Rosa das wahrgenommen?
Also Rosa hat das sehr verängstigt und sehr verschreckt. Ich weiß nicht, ob er resigniert hat. Rosa hat immer dafür gekämpft, dass all das nicht passiert, hat sich immer dafür eingesetzt. Und es ist sicherlich schwierig für ihn, das so zu erleben.
Weißt du, habt ihr darüber gequatscht, was der Anlass dafür war, dass er so laut sich hingestellt hat und gesagt hat, ich setze mich jetzt ein für die Rechte von schwulen Männern, für Homosexuelle in Deutschland?
Ja, es ging ihm in erster Linie darum, klarzumachen, dass man nur weil man schwul ist, nichts Besonderes ist. Dass man, dass es eigentlich überhaupt keine Rolle spielt, welche sexuelle Ausrichtung man hat. Und für Rosa war es wirklich, wirklich wichtig, dass man schwul sein kann, ohne darüber reden zu müssen, dass man schwul ist.
Also dass zum Beispiel in Serien homosexuelle Charaktere heute auftreten und es wird nicht thematisiert.
Richtig.
Ist das eine Errungenschaft von Rosa, dass man das so in Medien jetzt hat, in deutschen Medien?
Ja, ich denke, dass er eine ganze Menge dafür getan hat, dass man schwul sein kann in den Medien und dass es, dass man schwuler Schauspieler sein kann, dass ein Bürgermeister in Berlin schwul sein kann und sagen kann, das ist schwul und ich bin schwul und das ist gut so. Ich denke, Rosa hat sicherlich vielen Leuten genau dafür den Weg bereitet.
Hat er dafür die Anerkennung bekommen, die er verdient hätte?
Naja, ich denke, Rosa hat ja nicht immer den richtigen Ton gefunden, sich dafür einzusetzen.
Was heißt das?
Ich kann mich an das Outing erinnern, das er in den 90er Jahren gemacht hat. Das war sicherlich schwierig für viele Leute, dass da jemand kommt und sagt, Harpe Kerkeling ist schwul oder Alfred Biolek ist schwul, ohne das mit den Beteiligten, mit den genannten Personen abzusprechen. War bestimmt nicht einfach für ihn, hat sicherlich nicht dazu beigetragen, dass die Leute ihn liebten, aber rückblickend betrachtet denke ich, dass das wichtig war und dass genau solche Sachen dazu geführt haben, dass man schwul sein kann, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen.
Wie hat denn Harpe Kerkeling, hast du das mit, wie hat denn der reagiert danach, nach diesem Outing? War der erleichtert oder war das so, verdammt, meine Karriere ist zu Ende?
Das weiß ich nicht. Als ich für Rosa angefangen habe zu arbeiten, ist dieses Outing längst gelaufen. Aber im Grunde genommen, ich meine, es hat ja niemand von denen geschadet. Weder Alfred Biolek noch Harpe Kerkeling haben irgendwelche Nachteile dadurch gehabt. Könnt ihr mir vorstellen, dass nach dem Outing das Leben für sie ein bisschen einfacher war, weil ist der Ruf erst ruiniert, lebt sie es völlig ungeniert.
Ja, wie, vielleicht kannst du mir mal so ein, ich habe keine Ahnung, wie das in den 90ern in der Medienbranche war, wenn man ein homosexueller Mann vor der Kamera, hinter der Kamera war. Wie war das denn? Also ich meine, 96 ist jetzt auch nicht so lange her. Man denkt dann immer so, es kann ja nicht so eine andere Welt sein. Das ist eine fast rhetorische Frage, die ich dir hier stelle.
Naja, also ich denke, dass es, also für mich war es in der Medienbranche einfacher als, ich habe vorher Sozialarbeiter gemacht, habe sehr viel Jugendarbeit gemacht. Da war das Schwulsein ein Riesenproblem und war ein Stigmata, hat dazu geführt, dass ich mich immer erklären musste. Das war in der Medienbranche nicht ganz so schlimm, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich es vor mir hertragen konnte. Und ich habe am Anfang sehr viel Fiction-Filme gemacht, da sehr viel mit Technikern gearbeitet, vor allen Dingen mit Beleuchtern, Tontechnikern und Kameramänner. Für die war das schwierig, mit Schwulen zusammenzuarbeiten. Ich hatte das Gefühl, ich musste immer mehr geben als jemand, der heterosexuell ist.
Ich glaube, da müssen wir ein bisschen Kontext geben. Man sagt oft, auch meine Kamerakollegen, seien es, dass die Beleuchter so ein bisschen die gröberen auf dem Set immer sind, so die Leute fürs Harte. So, deswegen kann vielleicht der Ton auch ein bisschen härter gewesen sein. Wie war das denn dann für Rosa zu arbeiten? Also wie hat man sich diese Arbeit vorzustellen? War das so knallhartes, wir müssen Fördergelder ranholen, oder war das knallhartes Fördergelder ranholen, um Aktivismus zu machen? Ging es da um Geld verdienen oder ging es da um Aktivismus?
Nee, er musste von seinem Business leben, also ging es auch immer darum, dass man Geld verdient. Aber in erster Linie ging es darum, die Themen, die ihm wichtig sind, zu produzieren, dazu Filme zu gestalten. Das Geld war sicherlich eine wichtige Nummer, aber wir haben auch Filme gemacht, ohne dass die Filme finanziert waren.
Wie geht sowas? Also war das Erste, was ich gelernt habe, als wir eine Produktionsfirma gegründet haben und auch dich, also seit du hier bist als Herstellungsleiter, ist so, man gibt nicht Geld aus, was man eigentlich nicht hat.
Naja, Rosa hatte ein Talent, mit wenig viel zu erreichen. So war es irgendwie möglich, Filme zu machen, die nicht besonders kostspielig sind. Wir haben Filme gemacht, die gut budgetiert haben oft Filme aus seinem Vermögen finanziert. Es war immer wichtiger, das zu machen, was ihm wichtig ist. Also die Themen, die ihm wichtig sind. Und da war es ihm, glaube ich, nicht wichtig. Findet der Zeitgeist die toll? Finden alle Leute die toll? Wird das ein finanzieller Knaller? Sondern Rosa lag's am Herzen. Das musste raus. Und wir haben dazu einen Film gemacht.
Wie bist denn du zu ihm gekommen? Wolltest du als homosexueller Mann, ich sag's jetzt einfach mal so, nee, ich möchte dort arbeiten, dort bin ich sicher, da kann ich sein, wie ich bin, da werde ich nicht, muss ich mich nicht rechtfertigen, muss nicht mehr leisten als ein Heterosexueller. Also was war der Grund, dass du zu Rosa gekommen bist?
Na, ich bin da irgendwie reingestolpert. Ich habe, bevor ich für Rosa gearbeitet habe, 2 Jahre bei Manometer gearbeitet, das schwule Switchboard in Berlin. Und habe da eigentlich ausschließlich den Christopher Street Day und das schwul-lesbische Straßenfest organisiert. Und kriegte dann irgendwann mal auf einem Seminar mit, Mensch, Leute, die das in der freien Wirtschaft machen, die verdienen so viel mehr als ich hier als Sozialarbeiter. Und habe dann bei Manometer gekündigt. Und Rosa hatte auf einer Veranstaltung der Berliner Aidshilfe meinen damaligen Chef bei Manometer getroffen und ihm erzählt, dass er in der Akademie der Künste das Rahmenprogramm zu einer Ausstellung organisiert. Die Ausstellung war 100 Jahre Schwulenbewegung in Deutschland und suchte jemanden, der ihm dieses Rahmenprogramm organisiert. Na gut, und mein ehemaliger Chef hat meinen Namen ins Spiel gebracht. Ich habe dann mit Rosa telefoniert, ich weiß nicht, 2 Stunden. Als ich auflegte, wusste ich gar nicht genau, was der von mir wollte, sondern ich war am nächsten Morgen um 11 Uhr mit ihm in seiner Wohnung verabredet. Da bin ich dann hin, dann hat er mir erzählt, was er vorhat. Ich habe gesagt, ja, das kann ich mir vorstellen. Und dann habe ich ein Jahr für ihn dieses Rahmenprogramm in der Akademie der Künste organisiert. Und als wir fertig waren, hat er mich gefragt, ja Martin, und was machst du jetzt? Ich hab gesagt, du Rosa, weiß ich gar nicht. Ich hatte auch keine Zeit, mich zu bewerben. Mal gucken, dann bin ich jetzt erstmal arbeitslos. Ach, hat er zu mir gesagt, ich suche noch einen Aufnahmeleiter für meinen neuen Spielfilm. Das soll der Einstein des Sex werden. Du kannst die Aufnahmeleitung machen. Ich hab gesagt, weiß ich nicht, ob ich das kann. So was habe ich noch nie gemacht. Hat er zu mir gesagt, wer das hier organisiert, kann das auch beim Film. Ja, und so bin ich dann da gelandet, habe die erste Aufnahmeleitung für seinen Film Der Einstein des Sex gemacht, bin dann mit ihm in die Staaten gefahren, habe dort mit ihm 2 Kurzfilme gemacht und als ich dann zurückkam, konnte ich mir aussuchen, was ich in der Branche mache. Und bin so beim Film gelandet. Mein Plan war es nicht.
Was hast du da gelernt? Und warum bist du geblieben?
Was habe ich gelernt?
Hat Rosa dir mitgegeben und gesagt so, also du bist ja nun wirklich hier geblieben. Du bist ja bei uns ja auch eine ganz wichtige Schlüsselposition.
Naja, er hat mir gesagt, was er will und hat mir gesagt, wenn du willst und wenn du nicht weiterkommst, kannst du die und die Person anrufen, aber du machst das schon. Naja, und dann habe ich irgendwie angefangen und mir die Sachen mehr oder weniger selbst beigebracht. Rosa selbst war in seiner Arbeit sehr fordernd, das, was er wollte, wurde durchgesetzt und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl bei Rosa, der Job bei Rosa, das ist wie so ein Zug, der irgendwie losfährt. Ich kann den Zug am Ende nicht mehr stoppen, sondern meine Aufgabe besteht darin, alles, was im Weg liegt, irgendwie zur Seite zu räumen. Am Anfang war das alles sehr, weil ich auch nicht wusste, wie funktioniert der Job, alles sehr chaotisch und unkonzentriert und ich habe ganz viele Sachen gleichzeitig gemacht und bin bei vielen Sachen gescheitert, aber Rosa war ein ausgesprochen nachsichtiger Chef und hat sich viel Mühe gegeben, mich an den Job ranzuführen, mir Platz zu geben, mich zu entwickeln und an meinen Aufgaben zu wachsen.
War Rosa ein Workaholic? Weil wenn man ja. In seinen Arbeits, wenn man mal so guckt, über 100, also 100, fast hunderte Filme kann man sagen.
150.
Und Kurzfilme, 150 Filme, Kurzfilme on top. Dann diesen Fernsehsender gemacht, aktivistisch tätig, outspoken, wie man heutzutage sagt. Woher kam die Energie? Und wie war das so ein Wirbelwind? Also ich werde ja manchmal hier in dem Büro beschrieben, ich komme rein, dann sage ich ganz schnell irgendwelche Ideen, mach alle durcheinander und gehe wieder raus. War das vergleichbar oder?
Ja. Ja, genau so war das. Also du erinnerst mich sehr an Rosa, in deiner Art, wie du arbeitest, in deiner Art, wie wir hier Themen kreieren, wie wir unsere Drehs organisieren. Bei Rosa war das ähnlich, hatte oft den Eindruck, wenn der zum Klo geht pissen, kommt er wieder und hat 3 Drehbücher im Kopf. Und so haben wir halt auch gearbeitet. Wir haben immer, während wir einen Film produziert haben, den nächsten Film entwickelt. Es gab immer mehrere Projekte in der Pipeline und ich hatte das Gefühl, wenn Rosa irgendwann mal nicht mehr arbeitet, ist er tot.
Du hast recht. Es ist genau so passiert. Ich meine, also ja. So, hast du rausfinden können, was der Antrieb für ihn war, warum er sein, also ich meine, wenn du so arbeitest, muss, also ich weiß es durch mich, will man über irgendwas nicht nachdenken. Man will sich ablenken mit Arbeit. Hast du beim rausfinden können, was das gewesen ist?
Ob er sich ablenken will, wollte, weiß ich nicht. Rosa hat Rosa gelebt. Rosa ist ja nicht nur der Regisseur, der Drehbuchautor, der Autor von Büchern, der Maler, der Theaterregisseur, sondern Rosa ist auch die Figur Rosa von Braunheim und all das, was dahinter steht. Und das war kein Job, das war auch kein Pseudonym. Rosa hat das gelebt. Und zwar alles, was man mit Rosa von Braunheim verbindet, war echt.
Wie waren Rosa, also ich kenne wirklich nur Rosa als Produzent, als Creator, wie man heute sagt. Wie waren der so als Privatperson, als Freund? Wart ihr Freunde oder wart ihr Kollegen? Punkt.
Also er war in erster Linie mein Chef.
Oder Chef, ja.
Und er war mein Mentor. Der Job, den ich gemacht habe, die 22 Jahre, die ich für ihn gearbeitet habe, freiberuflich, die fanden in seiner Wohnung statt, in seinem privaten Space. Also wir haben hier Produktionsräume mit mehreren Büros, in denen die Kollegen sitzen. Bei Rosa gab es 2 kleine Büros, in denen die Kollegen saßen, die für ihn gearbeitet haben. Und der Rest war sein Privatspace, also Arbeit und Privatleben. Es gab da eigentlich wenig Unterschiede, außer dass seine Mutter mit ihm in der Wohnung lebte und sein langjähriger Freund und Cutter.
Und war das anstrengend?
Ja, es war anstrengend für Rosa zu arbeiten. Es war anstrengend, weil er so viele Ideen hatte und weil er oft mit dem Kopf durch die Wand wollte, um diese Ideen umzusetzen. Das war anstrengend, aber auch sehr herausfordernd. Und naja, man war halt immer dabei. Ich habe die Geburt seiner Projekte von der Idee bis zur Abwicklung mitbekommen. Und jedes dieser Projekte war irgendwie Rosa mit allem, was dazugehört. Und er war eine Diva.
War er?
Ja, ich fand, er war eine Diva. Jetzt nicht eine Diva im Sinne von Marlene Dietrich, aber Rosa war, wie soll ich das sagen? Rosa war Rosa von Braunheim und diese Figur hat er vor sich hergetragen. Diese Figur war sein Leben und in jeder Faser des Arbeitens war Rosa von Braunheim spürbar.
Kannst du dich erinnern an den ersten Rosa von Braunheim Film, den du geguckt hast, ohne Rosa von Braunheim zu kennen?
Ja, das war Ich bin meine eigene Frau und ich fand den Film eigenartig.
Worum geht's in dem Film?
In dem Film geht es um Charlotte von Mahlsdorf.
Daher kommt Charlotte von Mahlsdorf. Das ist das, warum ich denke, dass Rosa von Braunheim ein Haus in Biesdorf hat.
Nein, das ist Charlotte von Mahlsdorf.
Okay, jetzt habe ich aber was rausgefunden.
Rosa war mit Charlotte von Mahlsdorf befreundet und hat in dem Film im Grunde, das war ein Biopic. Wie ist Charlotte von Mahlsdorf Charlotte von Mahlsdorf geworden? Das war der erste Film, den ich von ihm gesehen habe. Fand den irgendwie schwierig, weil es jetzt irgendwie, es ging um einen Typen, der als Frau unterwegs ist, als Frau, die aussieht wie eine Putzfrau, fand ich schon schwierig. Ich dachte immer, also wenn ich mich in irgendeinen Fummel schmeiße, dann soll es doch bitte glamourös sein. Fand's komisch, dass da jemand ist, der ein Frauenkleid trägt und das ist eine Kittelschürze, die ich aus meiner Jugend im Ruhrgebiet kenne. Fand ich irgendwie eigenartig, gleichzeitig aber auch sehr spannend, weil ich den Typen Charlotte von Mahlsdorf sehr spannend fand.
Was glaubst du, ist der Beitrag von solchen Filmen? Weil die sind ja eigentlich ganz schwer zugänglich. Das ist ja, manchmal hatte ich das Gefühl, das ist für eine ganz spitze Zielgruppe, aber viel mehr Menschen sollten diese Filme gucken. Wie öffnet man jetzt dieses Portfolio, dieses Oeuvre, was Rosa zurückgelassen hat, für die Gesellschaft, für alle? Wie kriegen wir das hin, dass viele Menschen diese Filme gucken und verstehen, worum es da geht und die nicht jetzt einfach verschwinden?
Das kann ich nicht so richtig sagen. Ich kann nur sagen, für mich als schwuler Mann sind die Filme, die Rosa gemacht hat. Und da rede ich nur über die Filme mit schwulen, im schwulen Kontext. Rosa hat ja noch viel mehr gemacht, außer Filme, wo es ums Schwulsein und um Homosexualität geht.
Was noch? Weil das
geht.
Weiß man auch, glaube ich, nicht so richtig. Was hat er noch so gemacht? Mal so als Zwischenfrage.
Also einer der besten Filme von Rosa, den er gemacht hat, ist der Film Härte. Den fand ich super toll. Da geht es um einen der berüchtigsten Zuhälter Berlins in den 80er Jahren. Den Film finde ich wirklich toll. Rosa hat sehr viele Filme über Randgruppen gemacht, nicht nur Schwule, über Künstler. Es gibt einen Film von ihm, der heißt Wunderbares Wrodo. Da geht es um ein Künstlerprojekt in einem Schloss in Wrodo, das Künstler gekauft haben, das Künstler restauriert haben, in dem Künstler leben und arbeiten. Also ich denke, die Filme, die Rosa gemacht hat mit einem schwulen Hintergrund, die zeigen die unterschiedlichsten Facetten schwulen Lebens und schließen dieses schwule Leben für Leute, die, also für Leute wie mich, auf, haben mir gezeigt, okay, es gibt noch ganz, 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 ganz viele andere Welten im schwulen Space als der kleine Bereich, in dem ich unterwegs bin. Hat dazu geführt, für mich Verständnis zu haben für Transsexuelle, Frau zu Mann, Mann zu Frau, für Tunden. Es gibt einen Film von Rosa, der heißt Tunden lügen nicht. Den finde ich grandios. Da geht's um Berliner Tunden aus dem Schwutz. Ihr Leben, was sie gemacht haben. Heißt, ich finde, Rosa hat dafür gesorgt, dass sich die doch sehr zersplitterte schwule Szene irgendwie zusammenfindet, hat die einzelnen Splitter genommen und diese Splitter wieder zusammengesetzt, sodass man ein vollständiges Bild davon haben kann. Ich denke, gerade jetzt, wo es so viel Anfeindungen gegen Schwule und queeres Leben gibt, dass man sich diese Filme angucken sollte. Denn Rosas Filme sind niemals bewertend, sondern nur porträtierend und oft ganz nah an seinen Protagonisten. Dadurch, dass die Protagonisten sprechen und nicht der Regisseur, die Produktion, der kreative Stab, bekommen diese Filme, haben diese Filme einen ganz persönlichen Vibe, der einem hilft zu verstehen, wie unterschiedlich und wie divers die queere und die schwule Szene sein kann. Das finde ich wichtig, würde sicherlich helfen, die schwulen Anfeindungen, die Anfeindungen, die es gegen Schwule jetzt gibt, ein Stück weit dagegen zu wirken. Denn auch schwules Leben kann ja sehr spießig sein und auch sehr angepasst sein.
Natürlich. Was können wir machen als Gesellschaft zusammen in so einer Situation, wenn so ein Mann stirbt? Was schlägst du vor? Sollen wir zusammen sagen, ey, oder vielleicht wir beide, vielleicht sagen wir, nächstes Jahr zeigen wir zwei Filme im Cinemax. Ich finde, man sollte diese Filme auch eher im Cinemax zeigen als im Babylon Berlin, weil im Babylon Berlin kommt ja schon genau die Gruppe von Menschen, die Toleranz lebt oder auch oft Toleranz spielt. Wichtiger wäre es doch eigentlich, seine Filme mal wirklich im Cinemax in Duisburg zu zeigen.
Also, ich weiß gar nicht, ob die Filme das Einzige sind, was von Rosa bleibt. Ich habe ihn als Multitalent wahrgenommen. Rosa hat gemalt und zwar unglaublich viel gemalt. Rosa hat Gedichte geschrieben, Rosa hat Bücher geschrieben, Rosa hat Theaterstücke geschrieben, hat Theaterstücke inszeniert. Ich denke, sein Lebenswerk an sich sollte man würdigen, und ich denke da eher an eine Retrospektive all seiner Werke und nicht nur der Filme, denn die Filme sind nur ein ganz, 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 ganz kleiner Ausschnitt.
Ich habe das Gefühl, das ist das Zugänglichste. Also die Filme und sein Auftritt beim Heißen Stuhl, wo er dieses berühmte Outing von Abbe Kerkeling und Alfred Biolek gemacht hat und ich glaube Dirk Bach auch, ich glaube Dirk Bach wurde auch geoutet. Das sind so diese Sachen, die man sofort, die so zugänglich sind, weißt du, so Lyrik ist wunderschön. Ich bin ein großer Fan von Lyrik, aber auch wieder so ganz kleine Zielgruppe. Malerei, auch noch kleiner, aber der Film, die Dokumentation, damit erreicht man ja sehr viele Menschen, finde ich. Vielleicht sollte man eine Retrospektive machen und sagen, wisst ihr was? Wir bringen mal die Filme von Rosa von Traunheim zu allen.
Also als Rosa 70 Jahre alt wurde, haben wir mit Hilfe der Medienboard 70 Filme zu Rosas 70. produziert. Das waren 70 Filme.
70?
Ja, 70 Filme, die 90 Minuten, da waren 90 Minuten dabei, 45 Minuten, 10 Minuten, 5 Minuten. Und die Filme zeigen im Grunde genommen Rosas gesamte Facette. Also all das, was in dem kreativen Kopf unterwegs ist, das hat Rosa in diesen 70 Filmen zum Ausdruck gebracht. Ich denke, dazu könnte man eine Filmnacht, eine super lange Filmnacht.
Unbedingt. Aber Martin, ich möchte an der Stelle sagen, ich werde nächstes Jahr 45. Bitte mach mit dem Medienboard Berlin-Brandenburg möglichst 45 Auslandsdokus produziert werden können, wo wir die Welt in all seinen Facetten und ihren Facetten zeigen können. Was wird dir fehlen?
Rosas Art. Seine Art, auf Leute zuzugehen, seine Art, mit Leuten zu reden. Wenn du mit Rosa gesprochen hast und du hast mit ihm eine halbe Stunde, eine Stunde zusammengesessen, Selbst wenn du gedacht hast, ach, ist ja irgendwie ein eigenartiger Typ, komische Nummer hier mit ihm. Aber am Ende, wenn dieses Gespräch zu Ende war, hast du ihm Sachen erzählt, die hättest du niemand anderem erzählt. Vor allen Dingen keiner Person, die du vorher noch nie getroffen hast. Und Rosa hatte ein Talent, genau das aus den Leuten rauszukitzeln. Ich habe ihn dafür immer sehr bewundert.
Das ist wirklich ein sehr besonderes Talent. Ich kenne auch eine Person, die das hat, Matze Hielscher, der Podcaster, der hat auch diese Fähigkeit, dass man nach 5 Minuten dem die größten Geheimnisse seines Lebens erzählen möchte und ihm aber auch vertraut. Das bleibt bei Matze. Das finde ich eine sehr gute Eigenschaft. Wer könnte denn Rosa beerben? Also wer könnte die Person sein, die diese Fackel des wir müssen hier für Rechte und für Gleichberechtigung und für Anerkennung und nicht für Besondersbehandlung, sondern einfach wir wollen hier sein. Als homosexuelle Männer, als queere Person. Wer könnte die Person sein, die Rosa beerbt?
Das weiß ich nicht. Ich hoffe, dass wir alle Rosa beerben und wir alle aus seinem Werk und seinem Leben lernen und die Botschaften, die dort vermittelt werden, nach außen tragen. Ich weiß nicht, ob das eine Person aus der Medienbranche sein muss. Ich weiß auch nicht, ob das eine Person aus der Politik sein muss. Ich denke, dass wir es alle machen müssen und nicht nur eine Person. Und ich glaube auch, das war Rosas Ziel, den Leuten bewusst zu machen, dass Toleranz nicht etwas Abstraktes ist, sondern dass Toleranz immer bei dir selbst anfängt und immer mit dir selbst zu tun hat. Ich habe das an ihm bewundert, dass er mit Leuten reden konnte, die mir suspekt waren, aber er hat mit jeder Person gleich gesprochen, hat die ohne Vorbehalte behandelt und das ist eigentlich das, was von ihm überbleiben sollte.
Ich finde, das ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die wir als Menschen haben sollten und wieder lernen sollten, dass wir in der Lage sind, auf Augenhöhe mit jedem zu sprechen und nicht sofort zu verurteilen und zu bewerten.
Ja, sehr.
Was können wir eigentlich als Produktionsfirma machen, in der du ja hier auch bist und wirklich ein hochgeschätztes Mitglied in dieser Produktionsfirma, in den Geschicken ist? Sollen wir vielleicht nächstes Jahr einen kleinen Film über Rosa machen? Wollen wir einfach einen machen?
Es gibt wenig Filme über Rosa. Ich denke ja, wir könnten sicherlich einen Film über Rosa von Breuner machen. Ich würde es cool finden, einfach weil der Mann eine extrem bunte Erscheinung war, extrem vielseitig war. Ich habe mal gelesen, dass Rosa ein genialer Dilettant war. Ich habe die Arbeit mit ihm so erlebt, aber das ist etwas, das ist mir in der Medienbranche danach nie wieder begegnet. Und genau das hat die Arbeit mit ihm ausgemacht.
Hast du mal jemanden getroffen, der gesagt hat, ich kann den nicht ausstehen?
Ja, ständig. Entweder hasst man ihn oder man liebte ihn. Aber jemand, der sagte, mir ist das gleichgültig, den habe ich nie getroffen. Jeder hatte dazu eine Meinung.
Gab es mehr, die ihn geliebt haben oder mehr, die ihn gehasst haben?
50-50, würde ich sagen.
Wie waren die Leute, die ihn gehasst haben? Was waren das für, kann man das so pauschal sagen, was das für eine Art Mensch war? War das so Stoiber? War das dann so jemand, also der passt ja dann in diese Zeit oder heutige Söder, wäre das dann so eine Person, die sagt, so eine Person finde ich scheiße, mit der möchte ich mich nicht auseinandersetzen?
Könnte ich mir vorstellen, aber die Person, ich meine gut, ich habe keinen Kontakt zu Stoiber und auch keinen Kontakt zu Söder, weiß also nicht, wie die ihn sehen. Ich denke, für solche Leute ist Rosa sicherlich befremdlich gewesen, weil er einfach eine schillernde Persönlichkeit ist und niemals ein Blatt vor den Mund genommen hat. Ich kann mir durchaus vorstellen, ich hatte mit Rosa viele Erlebnisse, die extrem irritierend waren. Wir waren mal bei einer Bank, um dort irgendwie einen Kredit, eine Fördersumme für einen Film abzusichern. Ich habe ewig lange gebraucht, diesen Vertrag mit der Bank zu verhandeln. Wir kommen in dieses Büro, um den Kreditvertrag zu unterschreiben. Und Rosa fragt den Sachbearbeiter bei der Bank: Und Herr Sowieso, wie geht's Ihnen? Sie sehen ein bisschen brummig aus. Haben Sie die Nacht nicht gefickt? So war Rosa. Und das ist bei vielen Menschen komisch angekommen, bei vielen Menschen übel aufgestoßen. Viele Leute haben ihn auch dafür geliebt. Oft hat das die Leute locker gemacht und man konnte dann auf einer ganz anderen Ebene reden, besonders dann, wenn man in eher so einem steifen, spießigen Zusammenhang unterwegs war, waren diese Ansagen, haben dazu geführt, dass man locker reden konnte. Die meisten Leute, die ihn die ihn gehasst haben. Da ging es nur darum, dass Rosa dieses Outing gemacht hat und die Leute vorher nicht informiert hat, dass er sie outen will. Und ich habe ganz oft gehört, na, der macht ja nur blöde, schwule Filme. Aber
das ist das, was ich meine. Man weiß eigentlich, dass nicht blöde Filme, sondern dass er schwule Filme macht. Das ist das, was viele Menschen im Kopf haben. Aber dass der viel vielseitiger war als Mensch, das erzählst du ja gerade.
Genau, und ich fand es immer traurig, dass diese Leute sich ein Urteil bilden, ohne sein Gesamtwerk zu kennen. Jeder kennt den Film. Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Aber das ist nur einer seiner Filme gewesen. Er hat so viele andere Filme gemacht. Und ich habe mich oft darüber geärgert, dass er eben nur als schwuler Regisseur wahrgenommen wurde und nicht für all die anderen Dinge, die er gemacht hat.
Hat ihn es auch geärgert?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Rosa ist mit Rosa hat Kritik nie als Beleidigung empfunden. Rosa hat Kritik immer genommen, um besser zu werden. Rosa war jemand, den man... Also ich hatte mit ihm viele, viele Situationen, wo wir uns fast gezankt haben. Ich meine, es war ein bisschen unsere Zusammenarbeit, der kreative Chaot und der Buchhalter beziehungsweise der Verwalter. Das hat oft dazu geführt, dass wir heftig aneinander geraten sind. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass diese Auseinandersetzung dazu geführt haben, er die genutzt hat, um ein Stückchen besser zu werden. Und ich glaube nicht, dass, ich meine, sicherlich hat ihn Kritik getroffen und war nicht immer leicht auszuhalten, aber für ihn gehörte Kritik zum Geschäft.
Wo erlebe ich Rosa von Braunheim hier in unser beider Alltag, ohne dass ich es als Thilo merke? Gibt's irgendwas, was du aus seiner Berufszeit hier in diese Firma zu uns gebracht hast?
Also du meinst das, was ich aus meiner Arbeit mit Rosa hier mache.
Hier mitgebracht hast. Also eine Sache ist mir ich kann dir das einfach auch mal erzählen, wo ich das, oder an der Stelle, an der ich das Besondere an der Zusammenarbeit mit dir gemerkt habe, ist, dass du ein Herstellungsleiter bist, der natürlich die Zahlen im Kopf hat, aber immer den Inhalt an erster Stelle. Dass du sagst, ich weiß, ihr wollt noch 45 Drehtage mehr haben, oder wir haben ja gerade die Situation. Thilo, ich weiß, du möchtest gerne neue Sachen ausprobieren und dafür um die halbe Welt ohne Auftraggeber reisen, aber wir müssen erstmal gucken und ich versuch's zu machen. Also das ist ja das Besondere, was die Zusammenarbeit mit dir auch so besonders und so schön macht, aber gibt's irgendwas, was du da gelernt hast und hier mit hergebracht hast?
Ja, und zwar... Ich meine, Rosas Ideen, das war ein Ideenpool, da kamen ständig irgendwelche neuen Projekte und irgendwelche Ideen, was er machen will und vor allen Dingen, wie er es umsetzen will. Und ich habe bei Rosa gelernt, dass der Spagat zwischen der Kunst und dem Kommerz und der Finanzierbarkeit nur dann wirklich gelingt, wenn man sich gegenseitig zuhört. Also wenn man sich klar macht, okay, du möchtest gerne das goldene Sofa im Film haben, aber das Sofa muss ja nicht Gold sein, aus purem Gold sein. Es reicht ja, wenn wir ein vergoldetes Sofa haben, denn wir haben kein Fühlkino und auch kein Fühlfernsehen. Das ist etwas, was ich bei Rosa gelernt und auch da mitgenommen habe, dass es immer einen Kompromiss gibt und dass man immer gucken muss, dass die Ideen, die man hat, dass die ja auch mit wenig Geld umgesetzt werden können, bevor man sagt, das geht gar nicht.
Plant eigentlich, was passiert jetzt eigentlich? Wird es eine große Beerdigung geben? Wird es eine große Trauerveranstaltung geben? Werden Gesichter aus Politik, Film und Kultur kommen, also weißt du was?
Nein, ich weiß nicht, was da geplant ist. Ich könnte mir allerdings vorstellen, wenn bekannt ist, wo Rosa beerdigt wird und wann Rosa beerdigt wird, dass da sicherlich sehr, 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 sehr viele Menschen auftauchen werden.
Ich finde es ein bisschen schade, dass unser Kulturstaatsminister, unser sehr konservativer, gar nichts gesagt hat. Ich habe nichts von ihm gehört, keine Meldung dazu. Und ich finde, Rosa von Braunheim ist ja eine Figur, ein Mensch, der so bedeutsam ist für die Nachkriegskultur in Deutschland, da finde ich, hätte man mal als Kulturstaatsminister auch was sagen zu können.
Vielleicht kommt das noch. Vielleicht braucht er Zeit, bis die Leute ihm die Reden geschrieben haben, die er dazu halten wird. könnte ich mir vorstellen.
82 oder 83 ist er geworden, ne?
83.
83. Wenn du auf sein Leben blickst, auf die 20 Jahre, 22 Jahre, die du mit ihm verbracht hast, können wir uns Rosa von Braunheim als einen glücklichen Menschen vorstellen?
Ja. Ich denke ja. Ja. Also ich habe Rosa und die Zusammenarbeit mit Rosa wie eine Achterbahnfahrt erlebt und ja, das
lieben
ist
ja Leute. Leute lieben ja Achterbahnfahren.
Das kann irgendwie sehr anstrengend sein. Das kann auch ganz frustrierend sein. Aber im Grunde genommen war es eine aufregende Zeit und ich denke, Rosa hat ein ausgesprochen aufregendes Leben geführt, weil es so gegen jegliche Konvention verstoßen hat. Ich meine, Rosa hatte wollte alles, nur nicht spießig sein. Und Spießigkeit war für ihn, glaube ich, das Schlimmste auf der Welt. Und ich habe ihn immer so erlebt und fand es für mein Leben sehr, sehr bereichernd.
Ich muss jetzt leider ein bisschen was erzählen. Ich meine, du bist, dürfen wir einmal sagen, wie alt du bist?
60.
Du bist 60. Du bist mit Abstand der älteste Mitarbeiter der Firma PicoPP2 GmbH.
Ja.
Du bist aber auch der Mitarbeiter, der das unspießigste Leben von uns allen führt. Und du führst eher wie so ein gerade nach Berlin gezogener Gen-Zler dieses Leben. Und du beeindruckst uns ja immer wieder damit, wie unspießig dein Leben ist. Würdest du sagen, das ist was man von Rosa von Braunheim auch lernen kann, sei so lange wie möglich nicht spießig.
Na, sei du selbst. Das ist das, was ich von Rosa im Kopf habe, wie ich Rosa erlebt habe. Und für mich als Prämisse in meinem Leben sehe, mich nicht irgendwie danach zu richten, was andere Leute von mir erwarten, sondern was erwarte ich von mir? Das ist mir am wichtigsten. Wie will ich sein? Wie will ich mich sehen? Wie will ich rüberkommen? Und denke mir, so wie ich behandelt werden will, gehe ich auf Menschen zu.
Martin, vielen Dank. Und ich habe in diesem Gespräch unser erster Podcast, den wir gemeinsam gemacht haben und unser erstes längeres persönliches Gespräch, was wir geführt haben, habe ich festgestellt, ich hoffe, dass das Rentenalter noch weiter nach oben gesetzt wird, weil du musst hier noch lange bleiben. Und ich will noch viele Filme mit dir machen.
Ja, noch habe ich ja ein paar Jahre.
Noch hast du ein paar Jahre. Vielen Dank.
Gerne.